Passt. Vielen Dank. Das war eine voll schöne Lobpreiszeit. Danke euch, wo auch immer ihr seid. Ja. Der erhöhte Christus, darüber wollen wir heute Morgen sprechen. Aber ich würde so gerne die Tradition, Bernd hat es gemacht, ich mag das so gerne, das nochmal zu sagen. Diese Wechselaussage. Der eine sagt, Christus ist auferstanden und das Gegenüber sagt, er ist wahrhaft auferstanden. Wollen wir das nochmal machen? Ich würde es gerne so machen, dass ich anfange, Christus ist auferstanden, ihr sagt das andere, dann tauschen wir und dann machen wir es ein drittes Mal wie beim ersten Mal. Ja? Okay? Super. Christus ist auferstanden. Er ist wahrlich auferstanden. Christus ist auferstanden. Yes and amen. Du kannst es auch in den Chat schreiben, du kannst es rufen und schreien. Ja, denn es ist die Wahrheit. Halleluja, Heiliger Geist, danke, dass du uns das Wort Gottes heute Morgen lebendig machst, dass wir was mitnehmen. Danke, dass du in jedem Raum bist, wo Menschen zu Hause gerade zuschauen oder das nachschauen. Danke, dass du bei uns hier bist und dass wir dich erleben dürfen, Herr, dass deine Kraft da ist. Amen. Das Coole ist, dass ja Jesus in Matthäus 18 gesagt hat, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und er hat nicht gesagt, außer sie tragen komische Stoffmasken im Gesicht oder außer sie, was auch immer, denk dir was aus, was dich gerade nervt. Es ändert nichts an der Gegenwart Gottes. Amen. Es ändert nur manchmal was an unseren Gedanken und daran, dass wir uns ablenken lassen von dem, was wirklich zentral und wirklich wichtig ist und was unsere Aufmerksamkeit eigentlich verdient. Amen. Also mir geht das manchmal so. Okay, bevor wir so richtig eigentlich ins Thema einsteigen, der erhöhte Christus, möchte ich einem kleinen Impuls folgen und möchte mit euch so ein bisschen was proklamieren und beten. Die Bibel verrät uns ja, dass nicht jeder, der was über Gott hört, das Gleiche kriegt. Also hier sitzen, weiß ich nicht, irgendwas 40, 50 Menschen gerade im Saal und ihr werdet alle akustisch das Gleiche hören. Gleichgültig, ob ihr jetzt aufmerksam bewusst dabei seid oder nicht, aber eure Ohren werden die gleichen Schallwellen empfangen, aber nicht jeder wird das Gleiche mitnehmen. Und den Unterschied mache überhaupt nicht ich, der hat mit mir nichts zu tun, sondern mit deinem Herzen. Und die Bibel vergleicht das mit dem Ackerboden und der Saat. Jesus hat viele Gleichnisse verwendet und hat versucht, den Menschen seiner Zeit klarzumachen, was passiert, indem er diese Bildersprache verwandt hat. Und auch wir leben immer noch von der Landwirtschaft, auch wenn wir das vielleicht, weiß nicht, wenn wir in der Großstadt wohnen, weniger mitbekommen als auf dem Land. Meine Freundin, mit der ich immer Barbie gespielt habe, die hat gesagt, die Milch kommt aus der Fabrik, aus dem Hahn. Und ich habe gesagt, nein, ich weiß, wo die Milch herkommt. Wir haben 5 Milchkühe oder 7, ich weiß nicht mehr. Mama, wie viel hatten wir? 6. Gut, dann lag die Wahrheit dazwischen. Und ich weiß, wie die Mama die Milch aus der Kuh holt. Und das hat nichts mit einem Hahn zu tun, sondern das läuft auf ganz andere Weise ab. Und so erklärt Gott uns die Welt auch in Bildern, manchmal in unseren Träumen, so dass wir sie verstehen. Ich möchte den Text aus Markus 4 oder Matthäus 13 nicht ganz mit euch lesen, aber da gibt's verschiedene Varianten, was passiert, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Das hat verschiedene Auswirkungen. Das Erste, was Jesus sagt, ist, der Sämann sät das Wort. Das heißt, ich darf jetzt heute Morgen ein paar Saatkörner ausstreuen. Und dann gibt es Menschen, die reagieren so an dem Weg, dass der Same kommt auf den Weg. Und wenn Menschen, die solche Wegacker-Herzenschristen sind, das sind die, wo der Teufel kommt, der Satan kommt und das Wort klaut, das in sie hineingesät worden ist. Wie findet dieser Diebstahl statt? Der findet durch verschiedene Dinge statt. Der findet durch Lügen statt, die du glaubst, dass zum Beispiel die Bibel Käse ist, dass das nur was für Idioten ist, wie uns hier, oder dass du eine gewisse andere Überzeugung hast und du denkst, du hast den besseren Weg gefunden, als den Gott dir anbietet. Oder durch Ablenkung passiert das auch. Das heißt, du hörst es, du bist vielleicht da in dem Moment noch dabei, aber im nächsten Moment passiert irgendwas, der Ärger über jemand oder irgendein anderer Gedanke kommt vorbei und dann klaut dir der Teufel das Wort. Und ich würde gerne mit euch verschiedene Dinge sprechen und Entscheidungen treffen, bevor wir weitermachen. Also der Satan stiehlt das Wort kurz nach dem Hören. Lasst uns das, was ihr jetzt auf der Folie lesen könnt, mal miteinander beschließen und aussprechen, wenn ihr das wollt. Ich entscheide mich jetzt, mich nicht vom Hören und Festhalten des Wortes Gottes ablenken zu lassen. Ich unterstelle meine Gedankenwelt der Herrschaft Jesu Christi und bekenne, ich empfange heute alles, was er in seiner Liebe mir sagen möchte. Super. Die zweite Gruppe, das sind die Leute, da ist es auf das Steinige gesät. Das heißt, das sind Leute, die sind total begeistert. Ich erinnere mich an in unserer Anfangszeit an einen Bruder, der kam mit seiner Bibel unter den Arm zu unserem Treffen und hat gesagt, ich gehe ohne meine Bibel nirgendwo mehr hin. Und das war eine Zeit lang auch so und dann sind andere Dinge in seinem Leben passiert, die seine Aufmerksamkeit eben weggelenkt haben von Gott. Und das sind solche Menschen, die Bibel sagt, sie nehmen das Wort mit Freude auf, aber sie haben keine Wurzel, sie sind Menschen des Augenblicks. Und wenn dann Dinge passieren, die ihnen Nachteile bringen, wenn der Glaube ihnen Nachteile bringt, dann haben sie keinen Bock mehr, dann brechen sie zusammen, dann sind sie labil und passen sich lieber wieder an und sind so, wie alle sind. Wenn die Bibel sagt, wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Genau, und jetzt haben wir ein Bekenntnis, das ich dem gerne entgegensetzen möchte. Seid ihr bereit? Zwei auf der rechten Seite sind bereit. Ich gehe mit jedem, der mitkommt. Ich entscheide mich heute, Jesus, ich will dir nachfolgen, egal was kommt. Bitte setze in mir frei den Geist der Treue, der Beständigkeit, des Festhaltens an dir. Heiliger Geist, hilf mir, keinen Anstoß zu nehmen, mich nicht irritieren oder kränken zu lassen. Ich gebe den Gefühlen von Zorn und Ärger keinen Raum. Ich will schnell vergeben und Böses nicht anrechnen. Ich werde mich nicht vom Druck oder Verfolgung entmutigen lassen, sondern dann erst recht an Gott und meinem Bekenntnis festhalten. Super. Amen. Gute Entscheidung. Und die letzte Gruppe, wo das Saatgut nicht auf guten Boden gefallen ist, das sind die Menschen, wo das Wort unter Dornen gesät wird, so sagt es die Bibel. Und das sind die Leute, wo die Sorgen der Zeit, sagt die Schrift, und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen hineinkommen und das Wort ersticken. Ist dir das schon mal passiert, dass das Wort Gottes in deinem Herzen erstickt wurde? Mir ist das schon passiert. Also ich wusste, das und das sagt die Bibel und das gehört mir eigentlich, aber mir ging es überhaupt nicht gut. Ich habe nicht festgehalten an der Verheißung, sondern ich war voller Sorge. Ich konnte vielleicht nicht schlafen, habe mich nachts rumgewälzt und habe mir Gedanken gemacht über bestimmte Herausforderungen in meinem Leben. Und dann war das, wie wenn das Wort erstickt wurde. Und das Gegenmittel ist, du brauchst mehr davon, mehr Wort Gottes. Und das habe ich dann immer wieder gemacht. Es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich mir bestimmte Bibelstellen täglich selbst laut vorgelesen, proklamiert, um gegen so einen Erstickungstod des Wortes Gottes anzugehen. Und hier habe ich uns ein letztes, drittes Bekenntnis vorformuliert. Und ich lade dich herzlich ein zu Hause und im Saal. Lass uns das auch noch zusammen sprechen. Eine Anmerkung noch. Ich weiß nicht mehr, ob ich es von dir habe, Bernd, oder aus einer Predigt im Internet. Ich glaube von dir. Du hast es mir erzählt. Du hast es gelesen beim Kenneth Copeland in der Zeitung. Jetzt fällt es mir wieder ein. Sich Sorgen machen ist eigentlich Hochmut. Das hat mich total zum Nachdenken gebracht. Es ist eigentlich Stolz. Ich muss mich irgendwie abmühen, um das in den Griff zu kriegen, was in meinem Leben gerade nicht funktioniert. Ich vertraue Gott eigentlich nicht an der Stelle. Das beschäftigt mich. Ich glaube, du machst da demnächst irgendwie einen Pop oder irgendein Thema, da kommt demnächst was. Gut, dann lasst uns das bekennen, wenn du das loswerden möchtest. Herr, ich gebe dir jetzt alle meine Sorgen und tue Buße darüber, dass ich geglaubt habe, dass du dich nicht um meine Angelegenheiten und Bedürfnisse kümmerst. Ich entscheide mich heute, dir völlig zu vertrauen, auch was meine finanzielle Versorgung betrifft. Ich will nicht dem Mammon dienen, sondern dir. Ich will ein großzügiger Geber sein und mich nicht von Geiz und Ängsten, meine Zukunft betreffend, beherrschen lassen. Du bist ein guter Vater und mein wunderbarer Versorger. Amen. Super. Dankeschön, dass ihr das mit mir ausgesprochen habt. Und ja, ich glaube, habe mit euch gemeinsam gebetet, dass unser Acker vorbereitet ist. Also die da ganz offen sind, die werden jetzt mehr mitnehmen. Der erste Punkt meiner Predigt heißt der übersehene Jesus. Ich fand das Bild von dem Kind total knuffig. So, und kennt ihr das, dieses Spiel? Ich bin weg, da bin ich wieder, bin gar nicht da. Und ja, was wir aber auch tun, wir verschließen die Augen manchmal vor dem Offensichtlichen, weil wir unreif sind. Kannst du das zugeben, dass du unreif bist? Dass noch Luft nach oben ist, was deine Entwicklung betrifft, geistlich und charakterlich? Bei mir ist das definitiv so. Das hast du natürlich gewusst, ich weiß. Aber hast du es bei dir auch schon festgestellt, dass du genauso Entwicklungsbedarf hast wie ich? Als ich neulich über 1. Korinther 13 gestolpert bin, das sogenannte Hohelied der Liebe, habe ich gedacht, Gott weiß, wie doof wir sind. Er muss uns erklären, wie Liebe aussieht, weil wir definieren sie manchmal sehr, sehr weit weg von dem, was sie wirklich ist. Und er erklärt uns dann auch, dass die Liebe wirklich das Allerwichtigste ist und wie sie sich verhält. Das erklärt er uns ganz Liebe für Dummies könnte man es auch nennen. Es gibt da solche Bücher, Statistik für Dummies ist das letzte Buch, was ich mir irgendwann mal gekauft habe, was ich nie zu Ende gelesen habe. ja, aber es kann, solche Bücher können helfen. Und 1. Korinther 13 ist für mich Liebe für Dummies. Wir können es verstehen. Die Liebe ist geduldig und gütig. Sie eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Das ist Vers 4. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Also wenn ich den Satz heute lese, die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt, dann stellen wir doch mal zusammen fest, dass es viel Lieblosigkeit gibt. Ganz aktuell. Gesellschaftlich. Im Internet, in den berühmten Medien, da ist viel Eifer für viele Standpunkte und wenig Liebe manchmal zu spüren. Vers 5, die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Ja, und so weiter. Gott erklärt es uns, damit wir sie wiedererkennen. Gott erklärt uns in Galater 5 die Frucht des Geistes, damit wir wiedererkennen, wo Gott ist. Da, wo die Dinge zu finden sind, die dort stehen. Da ist wieder die Liebe im Zentrum. Im Johannesevangelium, 12. Kapitel, 37. Vers, da sagt die Bibel, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und das ist ziemlich krass. Ich meine, Jesus hat heftige Dinge getan, unheilbare Krankheiten geheilt, Menschen von den Toten auferweckt. Und doch gab es Leute, die haben nicht an ihn geglaubt. Von 10 Aussätzigen kam nur einer zurück, um sich zu bedanken. Und es ist erstaunlich, auch so über die Jahre mit Menschen unterwegs zu sein, Menschen, die krasse Wunder erlebt haben. Nicht jeder ist heute noch, zumindest nach meinem Kenntnisstand, unbedingt bei Gott, bei Jesus geblieben. Das ist keine Garantie. Und ich möchte mir mit euch heute Morgen die Frage stellen, wo ist unser Offenbarungsschwerpunkt, wenn wir Gott betrachten? Und ich habe mal so für mich diese 4 Punkte da notiert. Das Kreuz, der Vater, der Heilige Geist und natürlich das charismatische Gemeinde, die Gaben des Heiligen Geistes. Da sind wir, finde ich, ganz gut unterwegs. Aber die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, welche Teile von Gottes Wort meiden wir? Und da möchte ich dich ganz persönlich ansprechen. Ich glaube, die Melanie hat eben was Ähnliches gebetet. Ich weiß nicht mehr, ob es vor dem Gottesdienst draußen war oder am Keyboard eben, dass Gott sich offenbart und dass wir ihn erkennen und dass wir mehr begreifen, wie er ist und wie groß das ist, was er getan hat und all das. Oder welche Offenbarung, welche Teile von Gottes Wort bevorzugen wir? Es gibt Bibelstellen, Passagen, wo du vielleicht immer wieder zurückkehrst. Und wir haben heute als Auftaktlied dieses Lied gesungen, heißt es Herr der Ehre, ist das der Titel? Und da kommen die Augen wie Feuer vor. Aber in den meisten Liedern, die wir sonst so haben, kommt dieser erhöhte Christus gar nicht so vor. Also du kannst mich gerne anders überzeugen. Mir fiel noch das Lied, von der Susan ein singt und tanzt. Der Bräutigam kommt bald. Das ist so auf die Zukunft gerichtet, auf das, wer Jesus heute ist. Aber ich dachte so, wir haben viel Schwerpunkt, unseren Fokus gelegt, auch in der Verkündigung, auf das Kreuz, auf Gott den Vater, auf das Opfer. Und das sind super wichtige Dinge. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Ich will nicht sagen, dass wir das nicht predigen sollen. Aber es gibt ja noch mehr. Und ich glaube, da gibt es noch mehr zu entdecken, wie Jesus heute ist, wer er heute ist, wie er heute aussieht. Vielleicht sagst du, Kruzifixe mag ich nicht so gerne. Es gibt ja andere christliche Teile, christliche Kirchen, für die ist das das Symbol. Wir haben das leere Kreuz, aber eigentlich könnten wir auch hier einen goldenen Thron hinstellen, weil auf dem sitzt Jesus heute. Um daran zu denken, was ist denn nach der Auferstehung passiert oder überhaupt die Auferstehung in den Fokus zu nehmen und das, was er nach seiner Himmelfahrt geworden ist und was er heute tut. Das zu studieren, finde ich ganz, ganz spannend. Und vielleicht liegt es daran, dass ich seit knapp 5 Monaten im Buch der Offenbarung mehr oder weniger unterwegs bin, dass ich denke, hey, da gibt's noch was zu entdecken für uns. Zumindest wir kennen diese Dinge, sie sind uns nicht ganz fremd, wir erwähnen sie auch, aber sie könnten, finde ich, mehr Aufmerksamkeit verdienen. Und das ist eins meiner Ziele heute Morgen. Ich muss denken an ein Lied, jetzt könnt ihr mir das nicht mitsingen, das hätte sonst bestimmt Spaß gemacht, die sich noch an das Lied erinnern können. Jesus Gemeinde Rinteln, der Bernd und ich waren einmal in Rinteln. Das ist eine ganz besondere Gemeinde, die ist relativ krass drauf, aber die hat auch ein paar ziemlich coole Lieder, die wir, glaube ich, überwiegend nicht mehr so singen. Das eine ist dieses Augen wie Feuer. Augen wie Feuer. Hell wie die Sonne, dein Angesicht, du bist herrlich, großer Gott. Worte wie Donner und wie ein Hammer, der Felsen bricht, du bist herrlich, großer Gott und so weiter. Ich mag dieses Lied, also und seit einer Woche geht mir dieses Lied nicht aus dem Hirn. Ich stehe im Bad morgens und putze mir die Zähne. Ich höre dann in mir so, Augen wie Feuer. Also ich bin kein Morgenmensch. Das ist dann schon eine Challenge. Aber dieses Lied, dieses Bild, wie Christus heute aussieht, das geht mir nach. Und ich musste so denken, was wir haben, ist ein benutzerdefinierter Jesus. Ich glaube, den hat jeder von uns, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben Jesus auf unsere Bedürfnisse und auf unsere Filter zurechtgeschneidert. Wir haben Maß genommen, wir haben Dinge, die wir erkannt haben, die rücken wir in den Vordergrund und das nehmen wir wahr. Manchmal liest du vielleicht ein Buch das zweite Mal oder du hörst eine Predigt zum wiederholten Mal und ich frage mich dann manchmal, hat er das bei der ersten Aufzeichnung auch schon gesagt? Also kennt ihr das? Das selektive Hören, es gibt ja psychologische Untersuchungen und ganz witzige selektive Sehenhören, Beispiele und Übungen, die man sich dazu reinziehen kann, die sehr erschütternd eigentlich sind, wie wenig wir raffen von dem, was wir hören und wie viel wir verpassen. Und wir denken doch immer, wir wissen doch Bescheid. Gell, hast du auch schon mal gedacht, wenn du ganz ehrlich bist. Bin ich nicht alleine, danke Bernd. Und ich musste an Biliam denken. Biliam, wenn der Esel besser hört als der Prophet, dann stimmt was nicht. Dann ist der Prophet getrieben von der Sehnsucht nach Einfluss, Anerkennung von den Leuten, Macht, Ruhm, Kohle. Oder vielleicht auch getrieben von Ängsten, Sorgen, Befürchtungen, Verletzungen, Kränkungen, fleischlichen Sehnsüchten und Rechthaberei. Oder ich musste denken an Josua bei Jericho. Und dann hat er da so einen Typ gesehen, der ihn sehr beeindruckt hat. Der hat ein Schwert in der Hand. Heute hätte der wahrscheinlich ein Maschinengewehr. Also es sind ja die Bilder der Zeit, ne? Also Schwerter waren damals, heute sind andere Waffen verfügbar. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Das ist eine wichtige Frage, ne? Muss ich dich bekämpfen oder kann ich mich entspannen? Was bist du denn für einer? Kennt ihr die Antwort? Wer weiß die Antwort? Wer kennt die Bibel an der Stelle? Anybody else außer dem Pastor? Ja, ja. Und was? Und wie hat er das zum Ausdruck gebracht, Bernd? Das ist dein Moment. Genau. Das erste, was er sagt, also hat dann jetzt am Ende dann doch keiner gewusst. Ich hätte es auch nicht gewusst. Nein. Auf eine, wie nennt man diese Frageform, Entweder-Oder-Frage, ist Nein definitiv die falsche Antwort, so sprachlich betrachtet. Ne? Hast du schon gefrühstückt oder noch nicht? Wenn du dann sagst Nein, dann muss ich nachfragen. Oder, ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist irgendwie eine bescheuerte Antwort erstmal. Aber er sagt ihm, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Oh, die Reaktion ist doch genial geistlich, oder? Der hat gewusst, mit dem legst du dich nicht an, der kommt von Gott. Okay, lass uns hören, was er zu sagen hat. Und er antwortet, und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig, und Josua tat es. Manchmal, wenn wir so gerne wissen möchten, ob Gott für oder gegen meine Meinung ist, dann sagt Gott was ganz anderes. Gott gibt uns nicht immer die Antworten, die wir wollen, sondern sagt uns die Dinge, die wir wirklich brauchen. Vor ungefähr einem Jahr habe ich gedacht, okay, Krise, Herausforderung, gut. Habe meine Angstschlotterknie irgendwann in den Griff bekommen und habe dann so zu Gott gemeint, naja, du kannst mir ja sagen oder irgendjemand, der gut Gott hören kann, so prophetisch begabt ist, wann das Ding hier vorbei ist und wie es jetzt weitergeht. Das war so mein Gebetsanliegen. Gott hat mir aber null Informationen darüber gegeben. Und im Gegenteil, immer wenn ich dachte, das ist ja bestimmt gleich vorbei, spätestens nach den Sommerferien 2020 ist dieser Kram hier vorbei, habe ich immer wieder enttäuschte Hoffnungen gehabt und musste mich wieder neu zusammenrappeln und denken, okay, wir halten durch, das geht vorbei. Und Gott hat zu mir gesagt, Iris, ich habe was ganz anderes auf meiner To-Do-Liste stehen. Wir arbeiten mal an dir so, an deinem Charakter, an deinen Einstellungen. Jetzt in dieser Zeit ist es fantastisch. Du kannst jetzt Dinge ausprobieren, die kannst du außerhalb so einer besonderen Zeit gar nicht so leicht ausprobieren wie jetzt. Das ist super. Also ich wollte ein paar Kniebeugen machen und Gott hat mir irgendwie ein Zirkeltraining verpasst. So habe ich mich gefühlt. Ich hatte ein ganz anderes Ziel und Gott sagte nein, sondern so wie dieser Engel oder vielleicht war es auch der Herr Jesus vor seiner Fleischwerdung, da gehen wir jetzt nicht tiefer rein. Fest steht, du magst glauben, Jesus denkt sicher so wie ich, vielleicht denkt er aber völlig anders als du. Und manchmal beim Bibellesen, dann beißen sich Sachen. Dann lese ich was und ich merke, wie meine Anschauung, wie meine Haltung herausgefordert ist und wie Gott zu mir sagt, an der Stelle musst du dein Denken noch erneuern. Da denkst du noch nicht so, Iris, wie ich denke. Würdest du das bitte ändern? Und das ist dann ziemlich schlau, so wie Josua das gemacht hat, wenn wir das machen, wenn wir uns dem anpassen. Die Frage ist also, welches Bild habe ich von Gott und wie ist Gott wirklich? Wenn wir die Evangelien lesen, dann waren die Leute ja total voreingenommen mit ihren Erwartungen gegen den Messias. Einige haben nicht geglaubt, dass Jesus es ist, weil sie sich in ihrer Position bedroht gefühlt haben. Die Bibel sagt über Pilatus, er hat gewusst, dass die Pharisäer Jesus aus welchem Motiv überliefert haben? Aus Neid. Genau, aus Neid. Und es gibt ein spannendes Buch, das habe ich mal in der Predigt verarbeitet, von dem, weiß nicht, ehemaligen oder noch Herausgeber der Zeitschrift Psychologie Heute, Name habe ich gerade vergessen, der schrieb über die sieben, Heiko Ernst, danke, über die sieben Todsünden, schrieb er beim Neid auch über die Deutschen zur Zeit des Dritten Reiches. Und er zieht ziemlich überzeugend die Schlussfolgerung, dass der Hass gegen die Juden eigentlich aus einem Neidgefühl geboren wurde. Juden waren Geschäftsleute, Banker, reiche Menschen, kreative Menschen, die gut wirtschaften konnten und können. Und dann hat man so ein Feindbild geschürt. Und wenn man ein Feindbild hat, dann darf man sich ja schlecht verhalten. Das ist genau dasselbe wie heute. Du brauchst nur ein Feindbild gegen einen Andersdenkenden oder irgendeinen, der sich in irgendwas unterscheidet oder von dem du dich bedroht fühlst. Und schon tust du Bosheit und fühlst dich noch im Recht. So, sie haben ihn aus Neid überliefert, sagt also die Bibel. Aber auch die, die ihn nicht überliefert haben, die vielleicht ihm nachgefolgt sind, die hatten teilweise andere Meinungen. Manche wollten einen politischen Messias. Sie haben gedacht, die Römer, die müssen weg, die unterdrücken uns, die pressen uns aus wie eine Zitrone, die sind hier in unser Land eingedrungen als Besatzungsmacht, wir leiden unter denen und die müssen weg. Und wenn der Messias kommt, wenn das wirklich der Messias ist, dann wird der das Schwert nehmen und wird hier ordentlich aufräumen. Und Jesus hat gesagt, nein, ich bin nicht gekommen, um hier mit dem Schwert aufzuräumen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich habe ein anderes Ziel. Und letzten Endes sah der Triumph auf Golgatha an Karfreitag ja aus wie eine Niederlage. Der Messias wird ermordet. Und die Provokationen des Teufels ziehen sich in der Geschichte von Jesu Dienst von Anfang bis Ende durch. In der Wüste sagt der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach, zeig mir doch, wie stark du bist. Zeig mir doch, wie stark du bist. Und ich habe zwei Söhne und ich kenne ja noch ein paar mehr Männer, bin mit einem verheiratet. Und irgendwie haben die so komische, die machen so komische Sachen miteinander. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber ich bin darüber immer wieder erstaunt, dass ich denke, warum fügen die sich gegenseitig Schmerzen zu bei irgendwelchen Spielen und zeigen sich, wer ist der Stärkere, wer ist der Coole. Also Armdrücken fand ich noch normal, so das kenne ich von meinem Vater aus seiner Jugend erzählt. Aber es egal, ich will ja jetzt hier keine Fantasie anregen über, wie kann ich da einem anderen wehtun. Aber so Männer sind Männer. Und die Pazifistinnen unter den Müttern, die mir immer gesagt haben, du darfst deinen Kindern keine Waffen kaufen, habe ich nur gedacht, die brauchen nur einen Ast im Wald zu finden. Dann ist bum, 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 bum. Also es ist irgendwie dieses Gekämpfe und dieses Ding ist da sicher drin. Und wie komme ich denn jetzt dahin? ja, also wir haben Vorstellungen. Wir sind auf eine bestimmte Weise gemacht. Und Jesus sagt vielleicht, ich habe einen ganz anderen Fokus. Ja, da gab es die sogenannten Eiferer. Die haben Zeloten geheißen. Kennt ihr das Wort aus der Bibel schon mal gelesen? Wer war denn ein Zelot von den 12 Jüngern? Judas, genau. Der hat gedacht, der Jesus, der muss jetzt hier mal aufräumen. Der Typ muss mal seinen Bizeps zeigen. Der muss jetzt hier, wir gehen alle mit dem, wir machen die platt. Wir befreien Israel von dieser Knechtsherrschaft der Römer. Wir machen einen Putsch. Wir stehen auf. Wir sind schon mal aufgestanden gegen die Ägypter. Wir sind schon so oft unterdrückt worden von verschiedenen Nationen und Herrschern und Diktatoren. Wir stehen auf. Und Jesus sagt, nein. Als Petrus das Schwert nimmt, als er verhaftet wird und haut dem anderen Typs Ohr ab, der hat bestimmt nicht aufs Ohr gezielt. Also ich denke mal, der wollte ihm die Rübe abhauen, aber irgendwie hat das Ohr erwischt und Jesus heilt ihn dann auch noch. Den, der ihn verhaftet. Und er sagt, nee, das ist nicht mein Mandat. Deswegen hat Gott mich nicht hierher geschickt. Jesus wird eines Tages das Schwert für andere Dinge benutzen. Das ist dann der erhöhte Christus. Jesus wird gewaltig aufräumen mit dem Teufel und mit den Leuten, die sich ihm widersetzen. Es ist nicht nur der liebe, braungelockte Jesus, den wir jetzt besingen an deinem Kreuz und tralala, der so freundlich ist. Du wirst mit zitternden Knien vor ihm stehen. Und wenn du ihm nicht gehörst, wird es der schrecklichste Moment deines Lebens sein. Aber das erste Mal ist er gekommen, um Frieden mit Gott möglich zu machen. Er hat sich erniedrigt, damit wir erhöht werden können. Jesus ist nicht politisch. Vielleicht hat er gar keine Meinung zu Corona und unserer Regierung. Vielleicht hat er einen ganz anderen Fokus, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen anfangen, an ihn zu glauben. dass sie all ihre Hoffnung und all ihr Vertrauen auf ihn setzen. Und vielleicht spielen die Dinge, die dir und mir manchmal so wichtig sind, in Bezug auf die Ewigkeit überhaupt gar keine Rolle. Im Spiegel seines Wortes sehen wir die noch nicht veränderten Anteile unserer Seele, die sich in Ablenkungen, Ängsten und weltlichen Sehnsüchten verstricken. Lass uns doch wie David sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gehen wir zum dritten und letzten Punkt der Predigt. Der erhöhte Christus. Das Bild ist, das hinkt. Also das war das, was ich halt gefunden habe, was dem irgendwie am nächsten kam. Augen wie Feuer, hell wie die Sonne, dein Angesicht, Haare weiß wie Wolle. Du siehst nur Licht, du kannst gar nicht den Kopf richtig sehen. Und ich möchte dir heute zurufen, wenn wir das Buch nicht zu Ende lesen, dann verpassen wir das Allerbeste. David Pawson hat gesagt, es gibt zwei Sorten von Christen, wenn du über das Buch der Offenbarung nachdenkst. Es gibt die, die es meiden. Zu denen hat zum Beispiel Martin Luther gehört. Ich habe gehört, habe es nicht überprüfen können, dass Martin Luther dagegen war, das Buch der Offenbarung in den Kanon der Bibel aufzunehmen. Und er selber nie darüber gepredigt hat. Und auch andere der Reformer sozusagen, die haben das gleich gehandhabt. Und es gibt auch Christen, die das Buch der Offenbarung meiden, weil sie sagen, es ist mir zu kompliziert, das verstehe ich nicht. Als ob du den Rest der Bibel verstehen würdest. Ich meine, kannst auch die Offenbarung lesen. Also bei Jeremia habe ich auch noch lange nicht alles verstanden und in keinem anderen Buch. Weiß nicht, ja. Also Hiob ist noch easy, also fand ich jetzt, aber es ist unterschiedlich, genau. Aber es heißt ja Offenbarung. Es heißt ja, guck mal, ich zeig dir was. Jesus sagt nicht, ich sehe was, was du nicht siehst, das tut er schon. Aber er sagt, ich sehe was, was ich dir gern zeigen will. Oder was Gott, der Vater, Jesus. Und da geht's ja von Jesus mit Hilfe von einem Engel an Johannes. Und Johannes hat's dann aufgeschrieben für dich und für mich und für die anderen Christen die letzten 2000 Jahre vorher. Das heißt, wenn du das Buch liest, wirst du was raffen, was du vorher nicht gerafft hast. Und es ist auch das einzige Bibelbuch von den 66, die wir hier drin haben. Was verspricht, wenn du das nur liest, bist du schon gesegnet. Das heißt, selbst wenn du noch keinen Satz verstanden hast, bist du schon gesegnet und wenn du was wegtust davon, bist du verflucht. Also Gott meint es mit dem Buch ziemlich ernst, deswegen würde ich dir total empfehlen, lies es doch mal. Die ersten paar Kapitel sind auch ziemlich einfach, also zumindest auf den ersten Blick, da gibt es bestimmt Bedeutungsschichten, die wir auf der Erde nie verstehen werden. Aber da geht es erstmal darum, was Johannes sieht, wie Jesus aussieht, wie es im Himmel aussieht, was im Himmel für Kreaturen und Gestalten sind. Dann geht es um ein paar Briefe an Gemeinden. Da fallen dir bestimmt lauter Leute ein, die genauso die Fehler haben, die du da liest. Und wenn du offenen Herzens bist, dann merkst du, welche Fehler davon du hast. Dafür steht es nämlich für dich in deiner Bibel. Kleiner Hinweis. Und dann kommt das so ein bisschen mit den, Johannes beschreibt ja Dinge, die vielleicht so eine Art Dritter Weltkrieg sind oder Dinge, die er nie gesehen hat. Atombombe kannte der nicht oder was auch immer sich dahinter verbergen mag, hinter diesen Dingen, die ganze große Teile der Menschheit vernichten. Und am Ende wird's wieder einfach. Dann sind wir im Himmel, dann wird das Buch des Lebens aufgeschlagen, dann wird sortiert, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Dann wird der Teufel so richtig platt gemacht. Kapitel 20 ist so ein Yay! und dann der Himmel, die Ewigkeit, die Tränen werden weggewischt und du brauchst keine Lampen mehr. Und Gott ist da und alles liegt offen vor dir und das wird die coolste Zeit überhaupt. Das wird ein Fest, das wird gigantisch, das wird überwältigend und unbeschreiblich schön. Und dazwischen die Kapitel, okay, da können wir so ein paar Brocken verstehen und vielleicht wäre es auch Hochmut zu sagen, es gibt irgendjemand, der das versteht. Ich habe verschiedene Quellen mir rangezogen, Bücher und Predigtreihen und habe jetzt sogar eine Kleingruppe in Amerika, die ich besuche online mit ein paar ganz lieben Menschen vor Ort hier auch. Und viele Ideen, viele Gedanken, manche teile ich gar nicht. So viel zu entdecken. Verpass es nicht. Pastor Ron Cox, der diese Kleingruppe leitet, der hat jetzt die Tage gesagt in unserem Treffen, das Buch der Offenbarung sagt, I'm special, read me. Ich bin besonders, lies mich. It has the audacity to say, come on and read me, I'm gonna bless you. Komm schon, lies mich, ich werde dich voll segnen. So, und dazu möchte ich dich unter anderem auch ermutigen. Der Schreiber des Hebräerbriefes, das ist Hebräer 1,3, das habe ich leider vergessen, unten drunter zu setzen für die. Und das CZLM-Logo habe ich auch vergessen. Ach du liebe Zeit, also wir sind hier im CZLM, merkst du ja kurz. Die Bibel sagt, die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Wow. Geht er auch so tief rein, der Vers, wie bei mir? Der geht unter die Haut. Den werde ich noch einige Male lesen und drüber nachdenken. Bilder, die wir von Gott haben oder die Künstler versucht haben darzustellen, zeigen meist den Mann im sandfarbenen Gewand mit dem Strick um die Taille und dem, wie gesagt, braunen gelockten Haar. Mag auch damals so gewesen sein. Meistens mit Vollbart, so Hippie oder Hipster-like, je nach Zeitspanne, die du dir aussuchst. Und der Himmel hat was ganz Komisches gemacht an dem Tag, an dem wir Karfreitag gedacht haben. In der 6. Stunde, das ist 12 Uhr mittags, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, das ist dann 15 Uhr. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In welchem Psalm steht das? Psalm 22. David hat das, waren es 500 oder 1000 Jahre vorher aufgeschrieben. Es ist nicht unfassbar. Das Zitat, was Christus am Kreuz spricht. Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, siehe, er ruft Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria, Jakobus des Kleinen und Joses Mutter und Salome, die, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen waren. Der Bernd hat mir aus seiner Tageslese, und ich habe just den Tag nicht gelesen, was geteilt, und das fand ich total bewegend. Hörst du dir mal mit mir zusammen nochmal an. Der Vorhang der zerriss war im Tempel und er hat das Allerheiligste, dieses Stück, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr rein durfte, getrennt vom Rest des Tempels. Und dieser Vorhang ist zerrissen in dem Moment, als Christus starb, und zwar von oben nach unten. Und es war ein Vorhang, der war, ich weiß es nicht, 10, 15, 20 Zentimeter dick. Also das war kein Vorhang, nicht mal unsere Brandschutzvorhänge hier hinten sind einfach zu zerreißen. Und das war noch eine ganz andere Nummer. Und von oben nach unten ist schon schwierig, ne, wenn du so als kleiner Mensch unten stehst. Das Allerheiligste war das Innere des Tempels, sein Herzstück. Ein gemauerter, fensterloser Raum. Menschen, die immer sagen, sie finden es doof, dass wir keine Fenster im Gottesdienstsaal haben, sage ich, willst du ins Allerheiligste oder wo willst du hin? Ich find's cool. Ja, nur, und die Lichttechniker mögen das meistens auch. Nur wenige Quadratmeter war er groß. Früher stand hier die Bundeslade. Dort hatte der Gott Israels seinen Thron auf Erden, doch die Lade war längst nicht mehr da. Nur der Raum als solcher war geblieben. Aber noch immer war man Gott und dem Himmel nirgendwo auf Erden näher als in diesem kahlen Raum. Ich erinnere mich, als wir in Israel waren und wir waren in dieser Führung, die quasi unterirdisch war, weil Jerusalem durch Zerstörung und Aufbau verschiedene Schichten über dem Boden quasi hat, über den vielleicht Jesus vor 2000 Jahren gelaufen ist. Und wir waren, sind da durch verschiedene Sachen durch. Und dann kam dieser Punkt, wo die Führerin und sagte, jetzt sind wir so nah an dem Ort, wo früher das Allerheiligste stand, wie man es heute nur sein kann. Waren es 90 Meter oder so. Und wir durften dort stehen bleiben und beten. Und es war einer der Momente, wo ich mich wirklich von Gott berührt und erwischt fühlte, wo ich weinte und betete und dachte, wow, nicht weit weg von hier. Dieser Raum wurde geschützt. Ein Normalsterblicher durfte niemals hineinschauen. Er wurde vor Gaffern geschützt durch einen schweren, dichten Vorhang. So wie ein Kleidungsstück hielt dieser alle Blicke von dem Raum als solchem fern. Dieses Kleidungsstück zerriss in dem Moment, als Jesus starb. Zu biblischer Zeit gab es ein Zeichen von Trauer, das wir heute nicht mehr kennen. Bei uns tragen Trauernde traditionell schwarz. Damals zeigte nicht die Farbe der Kleidung an, dass jemand trauerte, sondern ihr Zustand. Wer vom Tod eines geliebten Menschen erfuhr, zerriss sein Obergewand aus Trauer und Entsetzen. An jenem Freitagnachmittag starb Jesus am Kreuz und in diesem Augenblick ging der Stoff, der Gottes Thron umkleidete, in Fetzen. Das sieht nach überwältigender, überweltlicher Trauer aus. Es scheint, als seien die Engel, die bei der Geburt von Jesus sangen und jubilierten, entsetzt. Der Himmel bleibt nicht unberührt von den Karfreitagsereignissen. Gott ist nicht der unbewegte Richter, der Jesus eiskalt am Kreuz hinrichten ließ, weil er gekränkt von der menschlichen Sünde Genugtuung fordert. Voller Schmerz und innerer Anteilnahme gab Gott seinen geliebten Sohn dahin. Und das, damit du und ich ewig mit ihm leben können. Wie sieht Jesus heute aus? Er ist auferstanden. In der Apostelgeschichte 1 steht, die Männer haben gespannt in den Himmel geguckt und dann kommen die Engel und sagen so, ey, was guckt ihr da immer noch? Er ist weg, kommt wieder. Genauso wie er gegangen ist, er kommt in den Wolken. Und ein Gedanke, den ich von meinem Freund aus Amerika mitgenommen habe, der für mich neu war, war die Wolken. Möglicherweise sind die Wolken nicht nur Wolken, sondern die Wolke von Zeugen. Derjenigen Menschen, die uns schon vorausgegangen sind in den Himmel, die Christus begleiten. Vielleicht, ich kann es nicht sicher sagen, aber es ist ein spannender Gedanke, wie ich finde. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört, sagte Petrus dann an Pfingsten. Der Kolosserbrief sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen. Und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Bernd sagt immer, egal ob die Fische in meinem Aquarium glauben oder nicht, dass es mich gibt und dass ich wichtig bin, sobald ich aufhöre, das Wasser zu wechseln und sie zu füttern, werden sie sterben. Du kannst der größte Atheist sein. Wenn Gott seine Hand von deinem Leben zurückzieht, dann schnappst auch du nach Luft und dann ist dein letztes Stündlein gekommen. Die Zeit, die du lebst, ist die Zeit der Gnade, die Zeit, die Gott dir gibt und er verlängert sie, solange wie er nur irgend kann, um dir zuzurufen, kehr um. Komm nach Hause, lass dich retten, sei kein Idiot. Also mir fällt das Wort immer wieder ein. Ich war ja auch ganz lange ein Idiot. Also ein Idiot ist einer, der das Beste, was ihm passieren kann, verpasst. Nämlich Gott. Und das ist so schade, wenn der Teufel es geschafft hat, uns so genug zu verarschen, dass wir denken, all die anderen Sachen, die die Welt geil findet, entschuldige das Wort, aber es passt halt gerade, die sind's, die das Leben zum Leben machen. Dann hast du noch keine Ahnung, was du verpasst hast. Vers 18, er ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten, der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Ach, ich habe hier so viele Bibelstellen stehen, aber ich komme einfach jetzt zum Ende. Während ich das Buch der Offenbarung immer wieder und wieder lese und immer auch wieder von vorne anfange zurzeit und verschiedene Bücher lese, gibt es eine Bibelstelle, einen Vers, Zudem renne ich wie ein kleines Kind an Weihnachten ins Zimmer, wo die Geschenke liegen. Zudem zieht es mich hin und ich gucke immer wieder mal nach, ob es noch da steht und ob ich die Nähe Gottes noch spüre, wenn ich diesen einen Vers lese. Und ich bin aufgeregt und ich freue mich. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann gucken wir ja zum einen in den Rückspiegel. Blut und Leib wurde gebrochen. Aber wir gucken auch nach vorne durch die Windschutzscheibe auf das Ziel, auf das wir zusteuern. Wir gucken hin zu dem einen, der gesagt hat, für mich ist das letzte Abendmahl am Tag, bevor er gestorben ist. Beim letzten Abendmahl. Er sagt, ich werde von dem Gewächs des Weinstocks nichts mehr essen. Also Jesus hat seit 2000 Jahren keine Trauben, keinen Traubensaft, keinen Wein oder whatever aus Trauben, keine Rosinen verzehrt. Und wenn wir das gleich machen, wir erinnern uns an damals, aber wir sagen auch Jesus, der Moment kommt, da werden wir mit dir das Mahl feiern. Das Hochzeitsmahl. Wir werden mit dir Brot essen und mit dir himmlischen Wein trinken. Und wir werden feiern als seine Braut. Wir schauen zurück und das ist so wichtig auf das Kreuz. Aber lasst uns doch den erhöhten Christus studieren. In den Briefen des Paulus, im Buch der Offenbarung, im Buch der Hebräer und mit Sicherheit auch im Alten Testament. In den versteckten Schatzstellen, wo er als der Erhöhte beschrieben wird. Und wir erkennen, es muss sich wohl um Jesus handeln, was hier bezeichnet ist. Und der Vers, wo mein Herz hüpft und wo ich seit 5 Monaten immer wieder hin zurückkehre, willst du ihn wissen? Ich sage ihn dir auch, wenn du nicht wissen willst. Aha. 1. Kapitel, 12. Vers. Johannes sagt, und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Er hört. Die Stimme klingt, sie wird verschieden beschrieben wie ein Donner, wie das Rauschen vieler Wasser. Also irgendwie total beeindruckend, überwältigend und nicht wie irgendeine andere Stimme, die Johannes in seinem Leben jemals gehört hat. Auch nicht die Stimme des Menschen Jesus Christus in den Jahren auf der Erde. Die Stimme des erhöhten Christus, die Stimme Gottes selbst. Wir hören seine Stimme heute. Und irgendwann drehst du dich um und ich drehe mich um. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Was wird das für ein Moment sein? Bist du vorbereitet auf diesen Moment? Johannes beschreibt ihn dann in den Versen, die folgen. Haare wie weiße Wolle, goldener Gürtel, langes Gewand, Augen wie Feuer, Füße wie glänzendes Erz, als glüht es im Ofen, 7 Sterne in der Hand, ein Schwert aus dem Mund und ein Gesicht, das wie die Sonne. Die Sonne kannst du nicht direkt angucken. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Er ist unfassbar beeindruckend, der erhöhte Christus. Er ist bewegend, er ist mit Worten scheinbar schwer zu beschreiben. Und wenn wir erschüttert sind von seiner Heiligkeit und Majestät, dann legt er uns die Hand auf die Schulter und sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe alles für dich vorbereitet, dass du in meiner Gegenwart sein kannst, ohne zu sterben, sondern zu leben. Und ich möchte dich einladen, ein Gebet der Hingabe an Jesus mit mir zu beten, so wie wir das immer tun am Ende jedes Gottesdienstes. Und ihm dein Leben zu geben. Ja, erlaub mir die freche Bemerkung. Sei kein Idiot. Mach's. Und wenn du ihn noch gar nicht kennst oder mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen hast, dann sag doch, zeig dich mir. Zeig dich mir. Zeig mir was von dir, was ich brauche. Offenbar dich mir, Jesus. Das kannst du ihm jetzt in deinem Herzen sagen. Und er wird sich dir zeigen. Er wird sich dir nähern. Jakobus schreibt, wenn wir uns Gott nähern, dann naht er sich uns. So wer möchte, bete mir folgendes Gebet nach. Herr Jesus Christus, Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden. Du bist der erhöhte Christus. Und ich bringe dir heute all den Müll meines Lebens, meine Fehler, mein Versagen, all die Dinge, für die ich mich schäme und auch die bösen Dinge, auf die ich noch stolz bin. Gib mir ein neues Herz, Jesus, und hilf mir, dir zu folgen, von heute an bis zu meinem letzten Atemzug. Bis der Moment kommt, wo ich mich umdrehe und dich sehe, wie du wirklich bist. Amen. Amen. Ja, wenn du das erste Mal gebetet hast, sei doch mutig oder so freudig und schreib uns eine Mail an pastor@ccclm.de. Wir schicken dir gerne ein Päckchen zu mit einer Bibel und noch ein paar Sachen, die dir helfen bei deinem Start im Glauben. Wenn du hier im Saal bist und du hast das gemacht, sprich doch einfach den Bernd und mich an oder du kannst uns auch eine E-Mail schreiben. Und wir unterstützen dich gerne bei deinem Start mit Gott. Weißt du, Jesus sieht dich. Er starb für dich, ist von den Toten auferstanden, er reicht dir heute die Hand. Und solange du atmest, kannst du in diese Hand einschlagen. Solange du lebst, kannst du dich entscheiden. Aber irgendwann fällt der letzte Vorhang für dich. Und niemand von uns weiß, ob das mit 80, mit Anfang 90 oder mit 8 Jahren der Fall ist. Familie Sommerfeld hat heute Nacht in Papa und Schwiegerpapa den Win verloren. Was für eine Zeit zu sterben. Was für ein Zeichen an Ostern zu sterben. Wie stark und trotzdem wie traurig ist es. Er ist über 90 geworden. Aber nicht jeder schafft das. Du nimmst dir nicht vor und schiebst nicht auf die lange Bank, sondern schlag in die Hand ein, die sich dir entgegenstreckt. Ja, ich möchte mit euch das Abendmahl feiern. Ich denke, ich habe mit euch Jesus genug betrachtet und spare mir eine weitere Bibelstelle. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann feiern wir den, der an Ostern starb und der am dritten Tag auferweckt wurde. Wir feiern den, der uns vorausging in der Auferstehung. Wir erinnern uns, es ist ein Gedächtnismahl, aber wir schauen auch in die Zukunft durch die Windschutzscheibe. Wir schauen nicht nur in den Rückspiegel, wir schauen nach vorne und freuen uns auf den Tag. Also ich glaube, der schmeckt auch besser als hier der Saft aus Amiland irgendwie. Die haben da diese praktischen Einmalbecher erfunden. Das wird ein unfassbarer Tag sein, wenn wir das Hochzeitsmahl des Lammes feiern dürfen. Und ich möchte so gern alles tun, was das Wort Gottes mir sagt, was ich verstehe. Und ich verstehe, ich soll mich taufen lassen, wenn ich glaube. So, das ist ein Schritt, den ich irgendwann gegangen bin und den du irgendwann gehen kannst, wenn noch nicht passiert. Und das Abendmahl zu feiern ist auch ein ganz, ganz praktischer Schritt, um Christus zu erhöhen. Und so, zieh doch oben diese transparente Folie hier ab und ihr zu Hause nehmt euch euer Brot zur Hand. Und so danken wir dir, Herr Jesus. Die Christa hat das so schön gemacht am Gebetsgottesdienst. Sie hat die Oblade gebrochen. Das habe ich noch nie gemacht. Das mache ich jetzt auch. Herr, wir danken dir, dass dein Leib gebrochen wurde für uns. Dass du dich selbst gegeben hast aus Liebe zu uns auf Golgatha. Wir feiern dein Opfer, Jesus. Wir feiern dich als Erlöser. Und wir sagen Danke dafür von ganzem, ganzem Herzen. Amen. Und das Wort sagt, Jesus nahm als zweites den Kelch. Und er sagt, das ist das Blut des neuen Bundes, das Blut, das für dich und mich vergossen wird. Es gab nur eine Möglichkeit, er musste sterben, damit du und ich nicht diesen Tod sterben mussten, den Lohn der Sünde zu empfangen. Er hat sein Leben ausgehaucht. Freiwillig hergegeben, hat gesagt, ich kann jederzeit mit dem Finger schnippen und Gott, der Vater, schickt mir 12 Legionen Engel. Es waren nicht die Nägel, die ihn am Kreuz hielten, das schreiben einige so schön, sondern seine Liebe zu dir. Er hatte dich im Sinn, heute, der du da bist und zuhörst. Dich hatte er im Sinn, als er da hing. Der Hebräerbriefschreiber sagte, um der vor ihm liegenden Freude willen, das ist ein Satz, der kommt mir immer, wenn wir es einmal feiern, hat Jesus die Schande des Kreuzes ertragen. Und die Freude hat einen Namen. Die Freude heißt, Barbara, Raphael, Stefan, Christoph, setz deinen Namen ein. Lilian, Melanie, Björn. Jeder von uns war seine Freude, ist seine Freude. Und du zu Hause auch. Und so lasst uns aus Dankbarkeit und Ehrfurcht vor dem Opfer und auch um der vor uns liegenden Freude willen, dass wir mit ihm das Mahl feiern werden, heute diesen Saft trinken. Und Jesus, wir danken dir für dein Blut. Wir danken dir für das Leben, das du gegeben hast und ewiges Leben für uns freigesetzt hast. Wir preisen dich dafür und wir loben dich. Du sollst alle Zeit die Ehre bekommen, Herr. Nicht menschliche Gerechtigkeit, nicht unser gutes Wirken und Tun, nicht unsere frommen Handlungen bringen uns in den Himmel, sondern einzig und allein der Glaube an dein Erlöserblut. Und dafür wollen wir dir jetzt danken und wir feiern dieses Mahl. Wir trinken diesen Saft zum Erinnern und zur Vorfreude an dich und auf dich. Amen. Amen. Ja, wahrscheinlich könnte man da ein Seminar von 3 Wochen drüber machen, über den erhöhten Christus. Und ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht habe ich dich ein bisschen neugierig gemacht, diese Schriftstellen neu zu studieren, zu entdecken, das Offenbarungsbuch zu lesen, aber nicht nur das, sondern weit darüber hinaus. Ich wünsche euch ein fantastisches Osterfest. Bernd sagt das wahrscheinlich auch gleich, aber wir sind nächste Woche weg. Wir sind in Pforzheim und dürfen da dienen in 3 Gottesdiensten und einem Eheseminar. Und ja, in 14 Tagen sind wir wieder da. Ich weiß, es wird genial nächste Woche. Ich mag Matthias Predigen voll gerne. Und ja, hab euch lieb. Danke fürs Zuhören.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.